Ja, wir haben heute den letzten Teil von der Predigtreihe von diesem Jahr, 5 Verwechslungen unserer Zeit, Hoffnung mit Optimismus. Und da bitte ich unseren Herrn, dass er uns einfach jetzt mit seinem Wort ja zu unseren Herzen spricht. Ja, liebe Gemeinde, ich stelle heute mal eine steile These auf. Ich behaupte heute mal, Hoffnung und Optimismus unterscheiden sich nur in einem einzigen Buchstaben. Das glaubt ihr mir natürlich nicht, deshalb muss ich das erklären. Also, wenn ich mich mit dem Inhalt so von markanten Worten beschäftige, dann schaue ich normalerweise, ist halt so meine Art, zum Beispiel ins Bedeutungswörterbuch oder ins Wörterbuch der Redewendung und so weiter. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es in der Tendenz bei Optimismus hauptsächlich um unser Inneres geht. Also unsere Haltung zum Leben, zur Welt um uns herum und so weiter. Im übertriebenen Fall bezeichnet man also optimistische Menschen als Stehaufmenschen oder als die, die alles durch eine rosarote Brille sehen. Heinz Rühmann, der Schauspieler, soll zum Beispiel gesagt haben, mir sind Optimisten lieber, ein Mensch, der alles halb so schlimm und doppelt so gut findet. Na gut, also ich würde persönlich mich selber auch eher als optimistisch bezeichnen, also nicht gerade als ein Stehaufmenschen, aber ich liebe es auch wesentlich mehr, ein Stück ja fröhlicher und zuversichtlicher aufs Leben zu blicken und die dunklen Seiten ein bisschen mehr auszublenden. Finde ich im Allgemeinen gar nicht so übel. Allerdings habe ich in letzter Zeit beobachtet, dass Optimismus zunehmend zu einer Aufforderung geworden ist. Bleiben Sie zuversichtlich. Weiß nicht, wie oft ich das gehört habe. Oder dann, also man muss einfach immer positiv denken. Wie gesagt, ich höre es immer öfter. Als ginge das so einfach. Ich meine, ich kann mir doch nicht einreden, ach ja, alles wird gut. Und ich kann mich doch auch nicht vor den Spiegel stellen, mich freundlich anlächeln und dann sagen, komm, denk doch mal positiv, es wird schon. Ja, es wird schon. Vielleicht ist das ein Stück eine Zusammenfassung dessen, was Optimismus will. Es wird schon. Bei der Hoffnung ist die Blickrichtung eine andere. Sie geht einfach viel mehr weg von mir. Man hat Hoffnung auf etwas oder man setzt Hoffnung auf jemanden oder auf ein Ereignis. Man hat Zuversicht, Erwartung. Aber da muss ich auch etwas haben, worauf ich meine Hoffnung setze. Nun, auch das ist nicht ganz so einfach. Unsere Hoffnung zum Beispiel auf eine Regierung, die hält sich ja teilweise arg in Grenzen. Wir haben einfach gespürt, dass auch sie nicht einfach alles richten kann. Dass da oben das eben auch nur Menschen sind. Und Hoffnung in die Kirche? Naja, und Freunde, das ist irgendwie alles nur begrenzt und kann auch ganz schnell enttäuscht werden. Ich möchte im Moment sogar von einer Krise der Hoffnung sprechen. Wir erwarten ja manchmal so vieles. Wir haben oft so ganz genaue Vorstellungen, wie alles sein müsste, was alles nötig wäre. Und wir malen uns manchmal Idealbilder vor Augen oder lassen sie uns vor Augen führen und merken dann, die Wirklichkeit, die sieht anders aus. Wir erwarten so viel von Menschen und manchmal erwarten wir von Menschen schon gar nichts mehr. Erwarten manchmal auch nicht mehr viel von der Gesellschaft, von der Zukunft, von den Verantwortlichen. Wir sind in letzter Zeit manchmal ganz schön enttäuscht worden. Und trotzdem brauchen wir Hoffnung. Ohne sie können wir nicht leben. Und wir spüren in letzter Zeit manchmal, und Nichtchristen vielleicht manchmal noch mehr als wir, wie der Boden unter uns schwankt. Ja, was tun, wenn die Hoffnung schwindet? Ob das vielleicht ein Grund ist, weshalb wir im Moment den Ersatz wagen, Hoffnung durch Optimismus ersetzen? Probieren wir es doch mal mit Optimismus, wenn das mit der Hoffnung nicht klappt. Produzieren wir doch mal das Positive aus unserem Inneren, wenn es eben nicht mehr von außen kommt. Man muss immer positiv denken. Mag die Welt um uns herum dunkel aussehen? Es wird schon. Liebe Gemeinde, wir Menschen sind ja gar zutiefst auf Hoffnung angelegt. Schon kleine Kinder träumen davon, was sie einmal tun werden, wenn sie mal so groß wie Mama oder wie Papa sein werden. Sie haben ganz zeitig Pläne. Wir empfinden das zwar manchmal als Luftschlösser, okay, aber sie haben einfach Hoffnung in die Zukunft. Und das ist ja auch logisch. Wir sind nun mal als Menschen, als Gottes Ebenbilder geschaffen. Wir sind dazu geschaffen und von Gott beauftragt, die Welt zu gestalten, ja und auch zu verändern. Das hören wir schon in der Schöpfungsgeschichte, ganz am Anfang der Bibel. Aber gerade mit der Schöpfungsgeschichte, gleich im Anschluss daran, hören wir ja auch, wie die Welt einen tiefen Riss bekommen hat. Und ich glaube, im Moment spüren wir das, diesen tiefen Riss an allen Ecken und Enden. Aber, um nochmal zu diesem Schöpfungsbericht zurückzukehren, schon danach, in diesem Bericht mit der Ursünde, ist irgendwie von Gott ein Hoffnungsschimmer angelegt. Sie kennen ja die Geschichte, ja, mit der Schlange und Adam und Eva und mit dem Apfel, der eigentlich gar kein Apfel ist, oder vielleicht ist er doch einer, egal jetzt. Aber als dann Gott sein Urteil über die Schlange spricht, da kündigt er einen Nachkommen der Menschen an, der die Schlange besiegen wird. Das heißt dort, er wird ihr den Kopf zertreten. Und da haben wir schon am Anfang, ganz am Anfang der Bibel, einen ersten zaghaften Hinweis auf Jesus. Und damit sozusagen den Startschuss für die Hoffnung darauf, dass Gott sich mit der Situation dieser Welt nicht abfinden wird. Ja, und dann beginnt mitten in unserer heillosen Welt sein Weg mit uns Menschen. Und dann geht Gott mit uns durch die Zeit, durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende. Und indem er mit uns auf dem Weg ist, erleben wir eine fortschreitende Erfüllung seines Heilsplans. Immer wieder ein Stück. Immer wieder die Hoffnung, dass seiner Hand die Geschichte nicht entkleidet. Diese Hoffnung und auch immer wieder das Erleben. Und das sät neue Hoffnung. Wir merken, Gott ist mit uns unterwegs. Wenn wir da zum Beispiel an den guten alten Abraham denken, da lässt ihn Gott eines Tages, stellt er ihn so auf die Weide des Feldes und lässt ihn in den Sternenhimmel schauen. Und da verspricht er ihm: Abraham, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und als Gott ihm das versprochen hat, da stand Hoffnungslosigkeit gegen Hoffnung. Menschlich gesehen war das aussichtslos angesichts des Alters von Abraham und Sarah. Aber dann hören wir es. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und der kleine Isaak, das war einfach nur ein Anfang, mehr nicht. Und dann einmal später, als Abraham auf den Bergen Judas steht, lässt ihn Gott in das weite Land schauen, ganz weit, und er verheißt ihm, dass so weit er schauen kann, dieses ganze Land wird seinen Nachkommen gehören. Und darauf hat das Volk Israel über die Jahrhunderte hinweg immer wieder gehofft, auch wenn seine Geschichte eine sehr wechselvolle gewesen ist. Was jedoch den Abraham betrifft, das einzige Land, was wirklich ihm gehörte, das war die Begräbnisstätte seiner Frau Sarah. Ein Feld, eine Höhle darauf, wo er seine Sarah bestatten konnte, und ein bisschen Land drumherum, was er von dem Hethiter Ephron abgekauft hatte. Mehr sah er nicht von der Verheißung Gottes. Mehr sah er von dem Versprechen nicht, aber die Hoffnung war da. Und dort sehen wir, dass Hoffnung im Gegensatz zum Optimismus eine Richtung hat, ein Ziel, eben etwas, worauf man hofft. Und Hoffnung braucht einen ganz verlässlichen Ursprung. Und da ist es kein Wunder, dass die Antike im Gegensatz zum Volk Israel keinen eindeutig positiven Hoffnungsbegriff kennt. Da sind in diesen Begriffen so schlechte und gute Erwartungen, die halten sich die Waage, wechseln sich ab. Das griechische Wort Elpis für Hoffnung, das hat einen Ursprung von Beunruhigung, richtig von Unsicherheit. Ganz anders das hebräische Wort Tikva, das ist ganz fest verbunden mit dem hoffenden Vertrauen auf Gott, des festen Harrens auf ihn, des ganz entschlossenen Zufluchtsnehmens auf unseren Herrn. Ja, Gott ist sogar die Hoffnung Israels, lesen wir im Propheten Jeremia. Und nicht umsonst trägt bis heute die israelische Nationalhymne den Namen Hatikva, die Hoffnung, ein Lied voller Hoffnung auf den Gott Israels. Aber kehren wir noch einmal zu Abraham zurück. Gott schließt ja einen Bund mit Abraham. Und der Bund, das war damals ein ganz feststehender Vertrag. Der wurde feierlich besiegelt, es gab ein Bundeszeichen und beide Seiten hatten sich an die eingegangenen Verpflichtungen zu halten. Tat einer das nicht, war der andere seine Verpflichtungen los und konnte auch nach seinem Gutdünken handeln. Gottes Bund mit Abraham fällt da völlig aus dem Rahmen. Als Gott diesen Bund schloss, ging er sozusagen in Vorleistung. Er hatte Abraham erwählt. Und diese Verpflichtung würde er einhalten. Er schloss sozusagen wie fast einseitig ab. Das war sein Versprechen. Egal, was passieren würde, das würde er halten. Und Abraham trat in diesen Bund ein, indem er Gott glaubte. Aber von Gottes Seite stand es fest, auch wenn Abraham sich mal von Gott entfernte, auch wenn das Volk Israel immer wieder eigene Wege ging, Gott stand zu seinem Bund. Und dieses Handeln Gottes geht weiter bis zum sogenannten neuen Bund in Jesu Blut. Auch dort geht Gott in Vorleistung. Jesus stirbt für unsere Sünden, das steht fest, daran wird nicht gerüttelt. Und dazu steht Gott, darauf ist Verlass. Und unsere Aufgabe ist nur, dieses Angebot im Glauben anzunehmen. Und an dieser Stelle, liebe Gemeinde, wird für mich so Gottes Art deutlich. Während alle menschliche Hoffnung zerrinnen kann, sich unter Umständen als trügerisch erweist, ja in Hoffnung, in Enttäuschung umschlagen kann. Aber unser Gott steht zu seinem Wort. Und damit zieht sich so ein richtiges Hoffnungsband durch die Bibel. Gott verspricht, nein, er verpflichtet sich, er gibt Verheißungen. Und er bezieht da schon ganz zeitig alle Völker mit ein. Und vor allem, wenn wir auf Gottes Handeln durch die Zeit sehen, dann entdecken wir einfach eine fortschreitende Erfüllung des heilsgeschichtlichen Planes Gottes, die immer weitergeht bis zur Vollendung. Das, liebe Gemeinde, ist unsere Hoffnung. Also nicht, es wird schon, sondern er wird schon. Das ist der entscheidende Unterschied. Er wird schon und nicht ein unbestimmtes, es wird schon. Ja, es ist nur ein Buchstabe zwischen Hoffnung und Optimismus. Aber dieser Buchstabe ist der feste Boden unter unseren Füßen. Er wird schon. Das ist unsere feste Hoffnung, liebe Gemeinde. Und Gott selbst sagt das so. Ich zitiere einmal ein Wort aus Jeremia 29. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Gedanken des Friedens. Liebe Gemeinde, wenn der Friede Gottes in unseren Herzen ist, einfach weil wir Hoffnung haben, wenn dieser Friede uns erfüllt, ja, dann ist Leid nicht ausgeschlossen, aber wir sind ihm nicht ausgeliefert. Und dann wird dieser Friede uns erfüllen. Und dann werden wir es spüren, dass Gott uns Zukunft und Hoffnung gibt. Das Feste, worauf wir bauen können. Zukunft und Hoffnung. Liebe Gemeinde, was brauchen wir? Eigentlich mehr in einer Zeit, in der alles wegschwimmt, in der wir heute nicht wissen, was morgen sein wird. Aber unser Herr hat alles in der Hand. Wir brauchen uns nicht krampfhaft zu beruhigen mit einem, ach ja, es wird schon. Wir dürfen voller Hoffnung sagen, er wird schon. Zum Schluss möchte ich euch gerne noch auf ein paar Bibelstellen aufmerksam machen, die für unser Thema wichtig sind. Vielleicht könnt ihr euch die Stellen zu Hause nochmal im Zusammenhang vornehmen. Ich habe ja dann auch die Predigt wieder ausgedruckt. In seiner Ermahnung sagt Gott durch den Propheten durch den Propheten Jesaja, durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Aber ihr wollt nicht. Das ist also eine Situation, als das Volk Israel mehr auf das Verhalten, sich so im allgemeinen Verhalten der Menschen orientiert und in seine eigene Stärke setzt. Und in dieser Situation sagt also Jesaja im Auftrag Gottes, durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Aber ihr wollt nicht. Wie verhalten wir uns eigentlich in schwierigen Situationen? Halten wir inne, um uns auf Gottes Wort zu besinnen, einfach zu warten, welche Wege uns unser Herr weist? Das würde uns manchmal aus Aktionismus und Hektik herausholen, uns innere Stärke und Orientierung geben, durch Stille sein und hoffen. Würdet ihr stark sein? Oder der Apostel Paulus, der macht uns auch nochmal auf einen Aspekt aufmerksam, der uns noch gar nicht so richtig in den Blick gekommen ist, die Ewigkeit. Er sagt im 1. Korintherbrief, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Also wenn sich wirklich dieses Hoffnungsband durch die ganze Bibel zieht, dann geht dieses Band immer weiter, und zwar bis in die Ewigkeit. Ja, natürlich, es ist unser großes Vorrecht, mit Hoffnung auf unseren Herrn und sein Handeln durchs Leben zu gehen. Aber dann hört sie nicht auf. In allem Leid dieser Welt, in aller Enttäuschung, die wir auch im Leben erfahren, es ist uns eben der neue Himmel und die neue Erde versprochen, in denen Gerechtigkeit wohnt. Unsere Hoffnung geht viel, viel weiter über unseren Tod hinaus. Wenn wir das aus den Augen verlieren, dann ist all unser Vertrauen auf die Hilfe von Jesus im Alltag nur halb so viel wert. Dann würde im letzten Ende am Ende nur Hoffnungslosigkeit bleiben. Allerdings macht uns der Apostel Paulus auch darauf aufmerksam, dass Hoffnung eben noch nicht Erfüllung ist. Ja, so wie bei damals, wie beim alten Abraham. Er sagt im Römerbrief: Wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie mal kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Und genau diese Geduld auf den Herrn zu warten, das wünsche ich euch. Einfach in Hoffnung und Geduld auf unseren Herrn zu warten, wie er handelt und dass er handelt. Denn er wird schon. Das ist unsere Hoffnung. Da sind wir ganz gewiss. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.